herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist Fred. Ich grüße dich, hallo.
Hi Basti, wir schwitzen hier schön und sprechen heute über einen schönen Sommerblockbuster. Ich freue mich schon drauf.
Ja, das tun wir tatsächlich. Wir machen heute eine kleine Zeitreise, erneut in die 80er Jahre, und zwar ziemlich genau 37 Jahre zurück in mein Geburtsjahr. Und wir schauen uns heute, oder wir haben uns angeschaut, Ghostbusters von Ivan Reitman.
Ghostbusters!
Genau. Sehr zitierfreudig, sehr popkulturell beeinflussend. Und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch, denn wir haben gerade schon ein längeres Vorgespräch hinter uns. Und ich glaube, das Gespräch wird heute etwas anders ausgehen, als es wahrscheinlich die meisten erwarten werden. Aber ganz kurz, Fred, wie ist denn eigentlich so deine Entwicklung mit dem Film? Wie bist du denn eigentlich zu dem Film gekommen und welchen Stellenwert hatte der denn eigentlich bei dir?
Tatsächlich in relativ großen, also nicht ganz, ganz weit oben, aber geprägt hat mich das schon. Ich meine, der Film kam auch Mitte 80er raus. Ich weiß gar nicht, zu DDR, also wir sind ja DDR-Kinder, und da, von da kenne ich den nicht, aber ich war 10, als die Wende kam, und da war natürlich der zweite Ghostbusters-Film auch schon draußen. Es gab die Zeichentrickserie, und ich glaube, zuerst habe ich die Zeichentrickserie gesehen. Und die hat schon stark geprägt, und irgendwann habe ich die zwei Filme in irgendeiner Reihenfolge und bestimmt auch mehrfach gesehen. Ich kann mich düster erinnern, ich kann mich erinnern, dass ich sie gesehen habe, aber ich kann mich nicht genau erinnern, wann, in welchem Kontext. Ich habe einfach schon immer vier Filme verschlungen und kann das jetzt bei dem Film nicht so an exakte Zeiten knüpfen.
Ja.
Aber definitiv fand ich, also die Zeichentrickfilme sehr großartig. Ich fand auch ich habe die Filme auf jeden Fall gern gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die großartig fand. Ich habe sie gern gesehen. Und das Merchandising des Films, das war global aufgebläht, so dass man auch damals nicht um Slimer-Figuren etc. drum kam, die zu sehen ringsum um sich in der Welt, in Läden und Internet gab es ja damals noch nicht, aber wo man halt so unterwegs war, das heißt, der Film als der Ursprung von dem Ganzen hat auf jeden Fall eine große Wirkung auf mich gehabt. Mhm. Wie war es bei dir? Kannst du dich erinnern, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast, wie du rangekommen bist?
Also bei mir war es wirklich, also Ghostbusters waren ja in aller Munde und gerade so Anfang der 90er hier als Ostkind, ich glaube, das ist egal, wo man gelebt hat, das war eine wichtige Zeit, gerade die Zeichentrickserie, die du erwähnt hast, die war bei uns in aller Munde, die konnte man sehen, und wenn man damals, ich glaube, es lief sogar auf Tele5, wenn man kein Tele5 hatte, und das hatte nicht jeder, dann ist man halt zum Kumpel gegangen und hat dann dort halt die Ghostbusters gesehen. Oder man hat mal lieb die Eltern gefragt, ob sie das aus der Videothek mit ausleihen können. Mhm. Und ich hatte tatsächlich vor ein paar Monaten oder ein Jahr oder so, hatte ich mal so eine Folge nochmal reingeschaut, wie das halt war. Und das ist schon sehr gruselig. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals regelmäßig Angst auch so vor ein paar Monstern. Ich glaube, meine Oma hatte das irgendwann mal gesehen und die fand das ganz furchtbar und nicht das Richtige für den kleinen Jungen, da kann ich mich noch dran entsinnen. Und ich habe tatsächlich als allererstes von den Film den zweiten gesehen. Das war so ein Freitag. Wir dürfen uns einen Film anschauen in der Schule noch. Also Schule, Hort nannte man das damals. Und da durften wir Film schauen und irgendjemand brachte Ghostbusters 2 mit. Und ich war noch in der Grundschule. Das heißt also, das muss 92, 93 irgendwie gewesen sein. Und da haben wir den geschaut und das hat mich wirklich sehr gegruselt. Da hatte ich dann Wochen später danach noch Probleme. Das war mein Einstieg und ich habe erst Jahre später dann den ersten gesehen. Da weiß ich allerdings wirklich nicht mehr, wann das gewesen ist. Hatte die, aber gehört auch mit zu den DVDs, die ich auch mit als allererstes mir gekauft habe. Also mit meinem DVD-Player kam dann halt auch tatsächlich genau diese beiden Filme mit dazu, die ich sehr, sehr, sehr häufig gesehen habe. Und ich glaube, bis jetzt zu dieser erneuten Sichtung bestimmt 7, 8, 9 Jahre bestimmt nicht mehr gesehen habe.
Ich kann auch nicht sagen, wie lange ich das die schon nicht mehr gesehen hatte. Ich hatte es jetzt immer auf dem Schirm, dass ich auch mal wieder gucken wollte. Vielleicht habe ich die auch geschaut vor ein paar Jahren, aber es würde mich nicht wundern, wenn es auch mehr als 10 Jahre zurückliegt.
Wenn jetzt die Zeit so lange zurückliegt, hattest du jetzt irgendeine Erwartungshaltung, als du das jetzt gesehen hast? Oder bevor du es gesehen hast?
Auf jeden Fall hatte ich einen Nostalgie-Flash erwartet. Definitiv, dass ich wohlfühlen, dass ich mich wohlfühlen werde und einen guten Film sehen werde. Ein, der, also mit dem, dass ich den gut fand, als ich den letzten Mal gesehen habe, dass ich die irgendwie schön fand. Na klar, vielleicht ein bisschen altbacken, knapp 40 Jahre alt. Da gehe ich natürlich davon aus, dass da eventuell die Schnitte wesentlich langsamer sind, die Tricktechnik vielleicht nicht mehr so wirkt. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, wie gut der Film da war, aber ich habe mich auf ein Stück Vergangenheit gefreut. Bei dir?
Ja, so ein bisschen so ähnlich, hatte mich wirklich so ein bisschen gefreut auf den Cast. Und ich habe den Film ja vor allen Dingen, ich habe den auf DVD noch da. Jetzt habe ich aber nur einen riesengroßen Fernseher mit UHD-Funktion, allem drum und dran. Und dachte ich mir so, jetzt guckst du mal, was gibt's denn da? Und da siehe da, beim großen A kann man sich den in UHD ausleihen. Oder kaufen. Ich habe mir trotzdem ausgeliehen, also ich wollte den dann jetzt nicht haben, weil es den nicht in OV dann gab, in der 4K-Version. Das heißt also, ich habe den vor allen Dingen auch in Deutsch gesehen. Und ich hatte so ein bisschen so dieses, ich bin mal gespannt, wie der gealtert ist. Das war so eine Erwartungshaltung. Mal schauen, habe mich auf den Cast gefreut und auch so ein bisschen so 80er-Feeling. Und ja, das war so ein bisschen so meine, mal schauen, mal gucken. Sich so ein bisschen so mit der Kindheit und Jugend mal so ein bisschen auseinandersetzen. Das war so ein bisschen so meine Haltung. Genau.
Na, ich habe mal auf Netflix geschaut und ich gehe mal davon aus, dass der, nee, der wird ja als HD, ist keine 4K-Fassung gewesen, es war eine HD-Fassung. Hab den mal aber auf dem kleinen Bildschirm geschaut, so dass ich da nicht sagen kann, ob das auf dem 4K-Fernseher jetzt irgendwie komisch gewirkt hätte, aber ich hatte das Gefühl, dass das Bild ordentlich remastert wurde, es sah eigentlich super clean aus.
Ja, also den Eindruck hatte ich auch bei der 4K-Version. Hier und da hatte ich das Gefühl, dass das Bild ein bisschen sauber gemacht worden ist. Also da war dann das Filmkorn auf einmal weg. Nehme ich mal stark an, da sind sie dann nochmal ordentlich drüber gegangen. Das hätte nicht sein müssen. Aber ich muss dazu sagen, ob jetzt nur Blu-ray oder 4K, Blu-ray, also Full HD oder 4K, das macht keinen großen Unterschied. Also man kann auch, denke ich, bei dem Ausgangsmaterial auch einfach Blu-ray schauen. Das ist genauso gut. Ist meine Meinung. Also.
Ja, ich meine, haben wir doch früher auch nicht anders gemacht. Da haben wir es auf einer 20-mal überspielten Videokassette gesehen und haben den Film trotzdem gefeiert. Also, aber da können wir ja später vielleicht drüber reden. Aber es ist schon krass, wie einfach die krasse Verbesserung der Sehgewohnheiten, die man zu Hause hat, wie schnell das einen abwerten lässt, also die schlechtere Bildqualität abwerten lässt. Wenn ich überlege, als Kind hatten wir einen DDR-Fernseher, so einen Robotron-Fernseher, der, keine Ahnung, 5 Zoll groß war, also so einen kleinen, so einen Mini-Fernseher, so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, der, ich weiß nicht, wie groß das Bildschirm war, aber so einen relativ kleinen, sagen wir mal so 20 Zentimeter Diagonale vielleicht oder sowas. Und da haben wir über Antenne, über so eine ganz normale Antenne dann aufs DDR-Fernsehen die Winnetou-Filme oder sowas gesehen mit Rauschen und konnten den Blick nicht abwenden. Und ich weiß nur, wie ich letztens, was heißt letztens, vor vielleicht 8 Jahren oder sowas, Braveheart mir nochmal angeschaut hatte und den irgendwie nur in SD-Qualität auf dem Rechner, auch nur auf dem Laptop-Bildschirm geschaut hatte nee, auf dem Beamer war das, glaube ich, habe ich einen Beamer gekauft. Und da war das eben nur DVD-Qualität und es sah gruselig aus. Also, obwohl das Bild wahrscheinlich wesentlich besser war als das, was ich als Kind teilweise, also unter welchen Bedingungen ich da geguckt habe, damit ich mich erinnere.
Ich denke, über die visuelle Qualität des Films, da werden wir nachher nochmal einen kleinen Spot finden.
Genau, das kann man dann
Dann
mit einbauen.
Das können wir mit reinbauen. Bevor wir in den Film reingehen, Fred, um was geht's denn eigentlich in Ghostbusters?
Die Parapsychologie-Professoren Peter Wankman, Ray Stantz und Egon Spengler haben endlich den Beweis für paranormale Aktivitäten vor den Augen. Da werden sie auch schon vom Campus der Uni geworfen. Zu unwichtig und kostenintensiv seien ihre Forschungen. Frisch in der Arbeitslosigkeit angekommen, aber mit dem Wissen um die Existenz übernatürlicher Phänomene und Geisterwesen angereichert, beschließen sie aus der Not, eine zukunftsweisende Idee umzusetzen. Sie gründen ein Geisterjägerunternehmen. Und da nehmen die Dinge ihren Lauf.
Das ist ziemlich cool. Das sind die ersten 10 Minuten des Films.
Ja, das ist noch keine Zusammenfassung. Dann muss ich improvisieren.
Nö, das ist völlig in Ordnung.
Es ist
es,
noch,
es
weil
gibt
wir reden
dann.
ja, glaube ich, über den Rest jetzt noch nebenbei so ein bisschen, was da noch
Ja,
passiert.
und also wir werden natürlich auch den ganzen Film zerspoilern, sofern man das irgendwie tun kann, aber ich denke
Unbedingt.
mal, 99% der uns hier Zuhörenden wird den Film schon gesehen haben. Für die, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, also ihr könnt euch überlegen, ob ihr den vorher anschaut oder einfach nur den Podcast anhört, weil so viel gibt es nicht zu spoilern und das wird nachher auch nochmal ein Punkt sein im Drehbuch. So viel gibt es jetzt aber auch nicht wirklich noch zu erzählen, was da passiert. Da kommen ein paar Geister, da müssen ein paar Geister
Ja.
gefangen werden und am Ende ist alles gut. Und ich denke, damit haben wir es eigentlich auch, oder?
Die Story ist relativ unwichtig. Also ist jetzt nichts,
Richtig.
es ist nichts, was die Story ist nicht interpretationswürdig, um es so zu sagen, da ist nichts, was man weiter erklären muss. Es geht genau darum, Geister zu jagen und irgendwie eine spannende, also es ist ein Blockbuster und es geht darum, einen Kinositz zu pressen und das wird nicht über die Story gemacht in dem Film.
Ich habe eine zeitgenössische Kritik gefunden, wo davon die Rede war, dass das eine bitterböse Parodie auf unsere Medien hysterische Gesellschaft ist. Wo ist es? Bitterböse Parodie auf unsere sensationslüsterne, unmoralische Zeit und auf einige Menschenexemplare, die sie bevölkern. Ich denke so, was ist denn das? Wo haben die denn das jetzt her? Im Gegenteil, der Film benutzt
Ja,
das. Der benutzt genau diese
interessant.
Elemente eben halt, um sich selber zu vermarkten. Darüber werden wir aber auch nochmal
Ja,
sprechen.
da wollte jemand was
Da kommt
reinlesen.
halt, genau, da, also, wie man den interpretieren kann, der Film spricht eine klare Sprache. Aber da haben wir einen extra Punkt. Fred, du hast was Schönes, einen schönen Satz geschrieben für unsere Vorproduktion, für unser Vorgespräch. Da ist ein Satz drinne. Mit
Ja,
dem wollen wir heute mal anfangen.
das tun wir. Denn was mich beim Schauen des Films dann letztendlich bewegt hat, ist, dass ich rutsche erst in den Film rein und fand ihn prinzipiell schön. Es gibt einige Kritikpunkte, die wir später ansprechen werden, die so zeitgemäß, vielleicht der Zeit geschuldet sind. Aber damit konnte ich leben, weil da rutscht man in den Zeitraum. Ich fand den schön. Aber letztendlich habe ich den Film, also je länger ich den dann geschaut hatte, hatte ich so irgendwie das Gefühl, ich mag den jetzt, weil ich vielleicht damit aufgewachsen bin oder nicht, aber irgendwie, auch wenn er sich das schön anschaut und jetzt nicht großartig langweilig wird, irgendwie ist es kein guter Film. Also, das ist, oder, und warum? Dann das Erste, was bei einem Film hat, ist natürlich das Bild. Und da hatte ich eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Also so, was man so Kameraarbeit hat, gibt es nichts zu meckern. Schauspielen, ja, es ist ein Actionfilm. Die drei sind nur echt nicht die krassesten Meme, aber es ist eine Actionkomödie. Da erwarte ich nicht, dass da sonst was für Zauberei in der Mimik abgeht. Es funktioniert so, das Spiel von denen funktioniert allen super. Das ist glaubwürdig. Das ist auch nicht. Also irgendwie habe ich mich gefragt, was ist es denn? Ist es das Pacing quasi, wie du immer so schön sagst? Ist es die Story, die zu holprig ist? Das Drehbuch, spielt die doch nicht so gut zusammen, wie sie es erstmal anfühlt? Sind die Gags einfach, zünden die nicht oder sind die nicht mehr zeitgemäß? Also irgendwas hat nicht gepasst. Und das können wir jetzt mal feststellen bei der Besprechung. Falls es dir ähnlich ging oder falls es eben nicht so ging, dann können wir uns streiten. Woran das liegen könnte, dass ich das so gesehen habe, dass mir das, ich das
Also,
so empfunden habe.
Nee, du spiegelst mehr oder weniger auch meine Seherfahrung jetzt halt auch. Also ich war jetzt nach dem Sehen, war ich sehr ernüchtert, muss ich sagen. Und fand es tatsächlich überhaupt nicht mehr so gut, wie ich das irgendwo mal früher gesehen habe. Früher war das einer der Filme, die am häufigsten bei mir liefen, also die so oft liefen in Dauerrotation, die ich mit meinem Kumpel in- und auswendig sprechen konnte. Also wir haben uns sozusagen diese Zitate an den Kopf gehauen und mein 17-, 18-jähriges Ich hat diesen Film einfach mehrfach abgefeiert und das war so ein Feel-Good-Film. Und das liegt vereint zum einen natürlich auch an den Charakteren, also an dem Dream Team da hier, das Dreiergespann aus Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis. Das sind halt so richtige Typen und mit denen gehst du halt durch den Film mit. Das sind die, an denen ich mich dann festhalte. Und das sind auch die Sprüche, die wir zitiert haben. Aber jetzt hat sich ja mein Blick ja auch in den letzten Jahren ja sehr, sehr, sehr verschoben. Also für mich ist ein Film nicht mehr nur so ein Feel-Good-Space, sondern ein Film bietet ja dann doch mehr. Uns interessiert dann doch ein bisschen mehr der Inhalt, was für Fragen wirft so ein Film auf, was macht er mit mir? Und der Film will ja nur unterhalten. Also das ist ja jetzt nichts Böses, aber das ist reinster Eskapismus. Und
Das ist ja erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, warum hat es nicht
das
so richtig funktioniert?
genau, und da habe ich schon so ein paar Sachen rausgearbeitet, aber um das sozusagen erklären zu können, müssen wir ein bisschen aufbauen. Und zwar, wie der Film zum Beispiel visuell gemacht ist und was da so eigentlich alles passiert ist. Also zum einen müssen wir, wenn es um das Visuelle geht, natürlich sind hier mega krasse Effekte drinne, die auch heute noch verhältnismäßig gut gehalten sind, muss man ja auch mal dazu sagen. Die Optik von so einem Film, die ist ja halt auch wichtig für mich. Das hatten wir auch in den letzten Folgen ja schon auch häufiger besprochen. Müssen wir hier erstmal ganz kurz den Kameramann erwähnen, den Laszlo Kovacs. Der hat sich ja schon verdient gemacht unter Peter Bogdanovich. Der hat mit ihm zusammen Paper Moon gemacht. Nickelodeon und vor allen Dingen auch
Oh, warte mal,
mein.
Paper Moon von Peter Bogdanovich?
Der ist von Peter
Okay,
Bogdanovich,
da
ganz
möchte ich,
genau.
okay, da möchte ich kurz dazwischenhauen, weil ich mag diesen Film wirklich sehr und möchte ihn irgendwann mal sehen. Ist das nicht, ja, großes Lob einfach nochmal. Da muss ich kurz dazwischenhauen. Entschuldigung. Schön, sehr schöner,
Ist
sehr schöner Film.
gar kein Problem. Ich hatte schon bei den Abspanngucken zu ihrem Geburtstag auch schon erwähnt, dass zu selten über Peter Bogdanovich gesprochen wird. Und ich denke, da haben wir hier schon mal einen Fuß jetzt hier in der Tür für Peter Bogdanovich. Auf jeden Fall. Und Kovac ist eben halt so ein Kameramann, der sich im Laufe der Jahrzehnte wirklich so auch als Komödienkameramann auch rauskristallisiert hat mit einer klaren Bildsprache. Sehr einfach, aber klar. Und hat auch so einen sehr natürlichen Stil. Und jetzt haben wir hier bei dem Film, haben wir das halt so, jetzt haben wir hier ganz viel Set-Pieces. Das ist ein Studiofilm. Da ist ganz viel in Studio gedreht worden. Also die Innenszenen zum Beispiel, sehr viel. Wir haben viel Außenstellung New York als Establishing-Shots. Wir haben so ein bisschen, das habe ich in meinen Aufzeichnungen auch drinne, dass der Film so eine, sag mal so eine, der fühlt sich an wie so eine Serie. Der muss zwischen vielen Set-Pieces hin und her schneiden und damit wir als Zuschauer sozusagen immer wissen, wo wir uns befinden, gibt es halt immer die klassischen Establishing-Shots. Schaut man sich sowas an wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, Beispiel jetzt. Dann wird sozusagen vor jedem Wechsel in eine andere Szene immer sozusagen die jeweilige Wohnung von außen ganz kurz angefilmt, das heißt, wir haben jetzt einen Ortswechsel. Das wird im Laufe eines Films und viele Regisseure, zum Beispiel Brian De Palma ist so ein schönes Beispiel, das wirkt auch irgendwann redundant. Das nehmen wir halt auch so unterbewusst wahr. Warum muss denn das jetzt sein? Ich habe es doch schon verstanden. Ich weiß, dass jetzt ein Szenenwechsel ist, weil ich ja schon genügend andere Blickpunkte im Bild habe, auf die ich mich stürzen kann, die ich bestimmt schon mal gesehen habe. Da brauche ich diesen Shot von außen nicht mehr. Und Ivan Reitman gibt uns das allerdings trotzdem jedes Mal zum Beispiel vor. Und das Licht. Und zwar am Anfang wirkt der Film für mich wirklich, dachte ich so, cool, das ist richtig schönes Low-Key-Lightning. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, das sieht so wertig aus. Und irgendwann aber, nach ungefähr 15 Minuten, verlässt er diesen hat er, verlässt er diese Wirkung und dann ist er auch so clean geleuchtet. Der ist so wie auch bei einer Serie. Und das, obwohl wir mit richtig teuren 35 mm Panavision-Kameras arbeiten. Der Film ist anamorphisch, das heißt also, die haben das schöne Breitbild. Und dann haben wir aber diesen Mechanismus, der vor allen Dingen auch bei Serien ganz viel eingesetzt wird, weil es natürlich auch pragmatisch ist, denn der Film ist ja voll gekleistert mit Effekten. Der Film ist voll mit Dingen, die später in der Post noch dazukommen. Also muss das Bild so sauber und so klar wie möglich sein. Mache ich da zu viel fancy Licht, habe ich wahrscheinlich später dann als VFX-Supervisor Probleme, dann die Effekte einzusetzen. Also leuchtet das neutral. Und in Verbindung jetzt auch vor allen Dingen mit der 4K-Version, die ich gesehen habe, ich sehe die Sets. Ich sehe die Set-Pieces. Ich sehe, dass das gebaut ist. Ja. Ich sehe es ganz besonders halt. Da geht so ein bisschen Flair, geht da halt auch einfach verloren. Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt beim Betrachten des Films richtig gesehen habe, dass der da so diesen leicht so einen Serienlook halt auch hat. Auch wenn es sich filmisch anfühlt. Aber weißt du, was ich meine?
Also das so serienartig, da irgendwie ist mir das so nicht aufgefallen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass also die ersten Szenen da in der Bibliothek, dass die wirklich nach High-End-Film aussehen. Also wirklich richtig schön gefilmt. Und das, wahrscheinlich ist das dann einmal was eine der Dinge, die mir irgendwie unterbewusst dann mich gestört haben, dass auf einmal die da dann doch so ein bisschen die Qualität, also dieses Kinoartige rausging. Es war ja trotzdem, auch wenn man die Set-Pieces sieht, hat sich das ja trotz, ja, irgendwie kann ich damit leben. Ich meine, also ich fand es nicht so schlimm. Also ich wusste es, also mir ging es auch so, dass einiges dann sehr nach Bühnenbau aussah, aber es war okay, weil es ist ja auch ein Fantasy-artiger Film. Weißt du, also es ist dann so, da ist mir schon irgendwie klar, dass sie da tricksen müssen und das jetzt nicht ganz krass realistisch machen. Ist ja auch bei Herr der Ringe, das können die noch so gut tricksen. Ich weiß, das ist entweder ist es CGI oder ist es ist irgendwie eine Pappwand. Weißt du, ich meine? Da akzeptiere ich das einfach, dass es eine alternative Realität ist. Es wirkte so teilweise wie ein 20 Jahre älterer Film, wenn dadurch, dass man so das Gefühl hat, dass das so nach Bühnenbild aussah. Aber jetzt so im Nachhinein, ich glaube, wir haben ja, das haben wir heute gar nicht gesagt, wir haben ja nebenbei wieder Filmcrap offen, um so ein bisschen den Film nachvollziehen zu können und was kam. Und wenn man da so reinschaut, wären dann die Innenaufnahmen, wenn die jetzt normal interagieren, ne, dann meintest du wahrscheinlich, weil ansonsten gibt es ja immer noch ein paar schöne düstere Szenen mit drin.
Also wer jetzt Filmgrab auf hat, könnt gerne mal bitte schauen. Die ersten Bilder, also alles, was bis zur Bücherei ist, also inklusive Bücherei, gerade am Anfang, bevor dann sozusagen der Film losstartet mit dem markanten Ghostbusters-Thema, das ist halt noch richtig schön Low-Key-Lightning, das ist wirklich, da merkst du halt richtig so, da ist Tiefe im Bild. Dann kommen Außenaufnahmen. Und dann passiert ganz viel in Wohnungen. In der Wohnung zum Beispiel von Dana Barrett, wo viel im Studio gedreht worden ist.
Genau, das sieht aus wie ein Serienset. Das könnte aus einer alten Sitcom sein oder so.
Ganz genau. Und danach, spätestens genau ab dann, wenn man sich die Bilder jetzt einfach mal ein bisschen anschaut, dann haben wir eigentlich nur noch irgendwelche Effektsets, irgendwelche Außenaufnahmen, um zu etablieren, oder die Feuerwache. Und die Feuerwehrwache, die ist zum Beispiel auch nicht so ausgeleuchtet wie am Anfang. Also wenn man sich die Bilder anschaut, da ist die Lichtsetzung ganz anders. Maximal nur noch wirklich bei solchen Sachen wie Dana Barrett schwebt anderthalb Meter über dem Bett. Da haben wir vielleicht ein bisschen Fensterlicht. Oder zum Schluss zum Beispiel, wo es die Szene halt so hergeben muss. Aber ansonsten ist das alles relativ neutral geleuchtet. Da fehlt mir sozusagen dann so ein kleines bisschen so diese schöne magische Tiefe, wie es am Anfang halt drinne war, wo du ganz viele Schatten noch im Bild hast. Die sind dann irgendwann verschwunden. Also man kann wirklich sagen, bei Filmgrab haben wir hier insgesamt die ersten 10 Bilder. Und danach hört das Ganze auf. Und das sind ungefähr in etwa so die ersten 10 Minuten des Films.
Okay. Das, vielleicht sind mir da schon eine Sache auf den Grund gegangen, warum da so wunderschön reinrutscht. Also ich fand gerade am Anfang auch, dachte ich so, oh, jetzt geht's los und jetzt, die Erinnerungen kommen hoch und dann verlässt mich irgendwie. Und vielleicht ist das etwas, was ich jetzt nicht so bewusst wahrgenommen habe, sondern dass das
ein Punkt,
dass es ein Punkt ist, der irgendwie macht, so irgendwas ist jetzt hier nicht stimmig. Ja.
Genau. Wenn wir gerade bei visuellen Punkten sind, der Film ist natürlich ja trotz alledem sehr gut ausgezeichnet, fotografiert. Wir haben wahnsinnig gute Tracking-Shots mit dabei. Also da wurde ganz viel mit Steadicam auch gearbeitet, um Leute zu verfolgen. Und wir haben immer viel, viel, viel Bewegung im Bild. Also gerade bei den Außenshots, was da an Statisten durchs Bild läuft, was da da ist.
Das fand ich auch gut. Krass,
Und ich habe jetzt bloß einfach drauf geachtet, weil ich den Film nur schon so oft gesehen habe. Aber das ist wirklich was, wenn man an einem großen Set halt auch irgendwann mal gestanden ist, egal ob Statist oder selber das mit arrangiert hat, das ist eine wahnsinnige Aufgabe. Und gerade wenn eine Szene länger geht oder vor allem umgeschnitten werden muss, das kann halt auch mal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen, wenn man so viele Statisten hat. Ja, die müssen ja auch alle wirklich richtig gestaged werden. Und das dauert seine Zeit und da darf auch keiner in die Kamera schauen. Also da merkt man natürlich schon, gerade bei solchen Sachen, wo auch Geld hingeht, weil das ist vielleicht vom Lichtaufwand oder Effektaufwand nicht so groß, aber vom Zeitaufwand ist es wieder groß und so eine große Crew muss ja bezahlt werden ja für so eine Zeit. Also von daher, da merkt man schon ganz viel Wertigkeit im Film.
Ja, das ist ja vielleicht, genau, das ist was ich eigentlich die ganze Zeit aufdränge, dass es eigentlich ein Film ist, mit der ein riesen Budget oder ein angemessenes Budget musste. Das Budget war irgendwie $30 Millionen.
Mhm.
Das klingt aus heutiger Zeit, wenn man überlegt, dass so die ganz krassen Blockbuster so teilweise 300 Millionen kosten, klingt also das Zehnfache, gar nicht so viel, dürfte in den 80ern aber ein bisschen eher im oberen Bereich gewesen sein. Oder sehe ich das, kannst du das einordnen?
Ich wollte gerade sagen, also das ist schon Oberbereich für die damalige Zeit ja gewesen. Also gerade Inflation dürfen wir nicht vergessen. Das genau, macht ja nochmal eine
Inflation ganze und dass natürlich viele Sachen jetzt allgemein teurer geworden sind.
Genau, aber wenn man jetzt zum Beispiel einfach überlegt, halt, wenn man schaut, also der Film war ja seinerzeit, also ich glaube kurz vorher war Heaven's Gate ja das große Millionengrab für United Artists, der auch was in der Träge gekostet hat, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Okay, das wusste ich gar nicht. Also wie viel der gekostet hat, wusste ich halt gedacht, mehr. Ich schau mal kurz nach, wie nebenbei, während du erzählst.
Aber es ist Star Wars, der erste, der hat ja irgendwas im einstelligen Millionenbereich gekostet. Der zweite dann im zweistelligen dann irgendwie war deutlich günstiger. Und das jetzt hier, das ist ja wirklich Speerspitz. Also das ist ja Triple A auch von den Values, die halt da drinne sind.
Ja, ich finde gerade die Kosten nicht. Ja, es ist krass. Also dann ist die Star Wars war im einstelligen Bereich, Millionenbereich. Damit überrascht mich jetzt. Ich hätte es echt teurer eingeschätzt.
Der erste, ja. Der zweite erste, war dann krass. Schon.
Also ich weiß, dass der billig, also dass George Lucas da billig produzieren musste, aber ich hätte trotzdem irgendwie hatten halt die Zahlen von heute im Kopf. Deswegen erscheinen die 30 Millionen schon irgendwie nach einem Schnapper.
Ja, selbst der erste Alien war zum Beispiel im einstelligen Millionenbereich. Also das ist jetzt hier wirklich schon eine richtig teure Produktion. Also die hat richtig viel gekostet. Nicht zuletzt natürlich halt auch hier die Effekte. Aber da hat man natürlich ganz viel Potenzial gesehen. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen, gerade wenn es ums Thema Merchandise geht.
Genau, also auf jeden Fall hat man das Gefühl auch. Also beim Schauen habe ich das Gefühl, da wurde Geld reingepumpt. Das ist jetzt nicht, musste nicht so viel improvisiert werden, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass da mehr Leute da sind als eigentlich, also auf so einem Statistenset zum Beispiel, als eigentlich tatsächlich rumstehen, sondern da wurde geklotzt und nicht gekleckert. was mir noch aufgefallen war, gerade am Anfang vom Film, am Ende weiß ich gar nicht, aber am Anfang fand ich so schön, es war so schön, einfach Bill Murray und Dan Aykroyd vor allem wieder zu sehen, weil ich die einfach sau sympathisch finde vor der Kamera und immer wieder gern sehe, auch in den alten Filmen, dass die witzige Positionen im Bild eingenommen haben, um zu schauen, dass die auch immer zu dritt zu sehen sind. Also, dass die, auch in dynamischen Shots, so nicht in einfachen Einstellungen, sondern auch in bewegten Einstellungen, zum Beispiel als in Bibliothek, durch die engen Gänge gehen, dass die so gehen. dass man immer alle drei Gesichter im Bild hat, obwohl man theoretisch normalerweise immer nur den vordersten sehen müsste, weil es relativ eng ist, aber die positionieren sich da im Gehen so und bewegen ihren Kopf so, dass man halt wirklich von, glaube ich, Harold Ramis, der guckt nach links, Bill Murray hat seinen Kopf komisch nach rechts geneigt und es sieht gerade so aus, als könnte das eine natürliche Bewegung von ihm sein, damit halt Dan Aykroyd im Hintergrund auch noch zu sehen ist, dass man so ein schönes Gruppenbild die ganze Zeit hat, um die als Gruppe auch gleich wahrzunehmen. Und ich hatte, das ist mir am Anfang aufgefallen, ich glaube, so im Laufe des Films machen die das immer mal wieder und schauen, dass sie immer schön als, dass die Personen gut vor der Kamera zusammen sich positionieren und dass es eine schöne Gesamtwirkung gibt und nicht so spontan gewürfelt aussieht, sondern schon nach einem schönen Gruppenbild immer für Ghostbusters.
Ja. Natürlich. Wir haben ja nicht nur einen Hauptdarsteller, sondern drei. Und das muss halt wirklich gut geframed sein, damit es funktioniert. Ja, und schaut man sich jetzt auf FrameGrab, ganz kurz, schaut man sich das auf FrameGrab ein, man kann es wirklich wunderbar sehen, wie das hier geframed ist, wie gut die das halt auch hinbekommen haben.
Genau, dass da immer, da hat man mehrere Bilder über den Film verteilt, wo man immer schön die drei zu sehen hat und immer, dass die als Gruppe wirken, dass die zusammen agieren und eben nicht einzeln. Also, dass die auch gleich als Team wahrgenommen werden, ne? Das ist ja auch wichtig für um den Film, also dass das wirkt, dass die Ghostbusters sind. Ja.
Genau. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, und zwar, den Schnitt finde ich jetzt ziemlich interessant. Und zwar, Ivan Reitman entscheidet sich hier dafür, und zwar in eine Szene einzusteigen, und zwar aus einer eher closeren, also er ist dichter dran, also mit einer Zoom-Linse, schneidet dann raus in eine Totale. Und das finde ich sehr spannend, weil der Film das so häufig macht. Und ich habe so das Gefühl, ich glaube, die wollten auch ein bisschen Geld sparen. Das heißt also, wenn man bestimmte Szenen in verschiedenen Einstellungsgrößen ja abdreht, hat er gesagt, ich vertraue darauf, einmal sehr nah und einmal in sehr weit und schneide dann sozusagen rein. Um die Bewegung dann halt besser darstellen zu können. Und das fällt gerade wirklich, am Anfang fällt das sehr häufig auf, dass ich erst sehr nah drinnen bin, mehr ein bisschen Details habe und dann wird rausgeschnitten. Selbst bei so einer Szene am Anfang, wo die auf der Bank sind zum Beispiel oder wo die in der Bücherei sind, zum Beispiel, die kommen aus der Bücherei rausgerannt, da ist die Zoom-Linse auf Anschlag. Und man hat einen kleinen Bildausschnitt, die kommen rausgerannt, die Schärfe kommt kaum hinterher und danach wird rausgeschnitten dann in die Totale. Und das macht der Film sehr häufig. Und weil er das so häufig macht, muss ich davon ausgehen, dass die einfach gesagt haben, okay, wir sparen uns jetzt sozusagen die mittlere Einstellungsgröße, das reicht uns, hier können wir schon reinschneiden.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Effekten, die die da drin haben und die ja für den Film essentiell sind, du hättest den Film ja nicht ohne die Geister machen können, dass die da durchaus schon vorher gesagt haben, das wird teuer, da müssen wir echt ganz viel Kohle übrig lassen, dass wir die Effekte
genau
da reinkriegen.
Und wir müssen an der Filmrolle sparen, gehen also auf Nummer sicher. Das heißt also, wenn, sind auch viele totale Shots halt auch drinne. Und das ist auch so ein stilistisches Mittel in einer Komödie eigentlich. Eine Komödie erkennst du eigentlich immer daran, dass die eher totalisch gefilmt ist, dass ich sozusagen mehr von der Szene wahrnehme in der Umgebung, wo die Schauspieler sich befinden, dass die da interagieren können. Und hier müssen wir es sowieso machen, weil wir meistens immer mindestens 2 bis 3 Leute ja auch im Frame haben müssen, weil wir ja eine Gruppe haben, die wir ja verfolgen.
Ja. Das kannst du besser beurteilen. Also ich kann es ungefähr nachvollziehen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist nicht bewusst. Das habe ich einfach akzeptiert, sofern ich das irgendwie gesehen habe.
Deine Ausgangsfrage, da würde ich ganz gerne wieder zurückkommen. Ich glaube, wir können jetzt mal ein bisschen so das Visuelle auch verlassen, sondern mal unseren Blick umlenken, und zwar Richtung Drehbuch. Deine Freundin hat so ein kleines Zitat, das habe ich mal mit reingenommen, das fand ich ganz spannend.
Ja, genau.
Sie sagte, was sagte sie?
Ja, das ist grob zusammengefasst, da passiert ja nichts, da kommt passiert ja nur so Zeugs. Ich habe den Film mit meinen Freunden angeschaut, die den nicht kannte und selber jetzt auch alles andere als ein Filmnerd ist. Und sich mit der Immersion auch ein bisschen schwer tut allgemein bei Filmen. Und er ist gleich aufgefallen, dass, also ist schon nett irgendwie der Film, aber also auch nach schon einer relativ langen Laufzeit, ich glaube auch lange nach der, also schon als die Ghostbusters gegründet hatten, hat sie so gesagt, was passiert? Also ich weiß immer noch nicht, worum es eigentlich geht, wo der Film hin will. Es ist einfach noch nicht spannend. Also ich gucke denen halt zu, die machen das, ist okay. Dann gründen die halt das, die Ghostbusters, aber irgendwie, ich spannt mich das, also ich, ja, sie wusste, hat, konnte damit noch nichts viel anfangen, nicht viel anfangen. Und da ist mir aufgefallen, ja, ich mag diesen Film, weil ich halt die Atmosphäre mag, weil ich den kenne, weil ich damit so viel verbinde. Aber tatsächlich ist bis dahin eigentlich nur Geplätscher und Effekte. Also es wären halt, es ist, die Figuren sind tatsächlich platt. Es sind halt, ja, also man lernt die schon irgendwie kennen, aber es ist jetzt nicht so, dass, ich meine, Bill Murray ist erstmal prinzipiell eher unsympathisch in dem Film, der sich da an, der da in platte, eher sexistische Witze reißt und irgendwie da vertrottelt durchs Bild läuft. Die anderen sind halt irgendwelche Nerds und so richtig, man, so grob klar, die sind halt irgendwie mit paranormalen Sachen beschäftigt, aber ich komme an die Figuren nicht so ran, dass ich mit denen jetzt mitfühlen würde und mich irgendwas packt, dass ich tatsächlich wissen möchte, wie es jetzt weitergeht. Also die Story treibt mich da nicht wirklich voran, sondern ich folge der halt mit meinem Nostalgie-Bonus, den der Film bei mir hat, halt gern. Aber eigentlich, ja, habe ich dann auch gewartet, wann geht's denn jetzt mal los? Wann passiert denn was? Und es dauert eigentlich. Also es kommt ja dann nur so schnipselweise, wo dann Sigourney Weaver mal den Kühlschrank aufmacht und da auf einmal dann da der erste Moment kommt, wo irgendwie was Böses passiert und dann wird es aber wieder verlassen und dann passiert erstmal auch wieder. Also es passieren so viele Kleinigkeiten, die am Ende schon ein gesamtes Bild ergeben, dass es auf so dieses Finale hinausläuft. Aber irgendwie richtig Spannung baut der Film nicht so richtig, baut er nicht auf, finde ich.
Ich versuche das auch so ein bisschen so. Die haben ja natürlich jetzt versucht, A, einmal zu etablieren, es gibt Geister. Ja, also das ist ja die Bruchszene am Anfang. Und dann braucht man sozusagen die Forscher, die wahrscheinlich schon an Geistern forschen. Und die werden dann auch in diese Buchhandlung dann halt auch gerufen, Zufall, um dann auf diesen Geist zu treffen. Das heißt, also wir haben jetzt diese zwei Welten, die miteinander verbunden werden. Jetzt muss bei uns die Immersion klar sein, alles klar. Es gibt Geister und die beschäftigen sich mit Geistern und die arbeiten sozusagen jetzt daran, Geister dann wahrscheinlich zu fangen. Werden dann natürlich von der Uni rausgeworfen und jetzt müssen sie sich selbstständig machen. Und dann ist so dieser Punkt, das geht relativ schnell, dass dann Werbespots laufen, ne? Wir lernen ja jetzt hier Sigourney Weaver ja dann auch irgendwann kennen. Die kommt nach Hause. Das erste, was dort läuft, ist dann dieser Spot von den Ghostbusters, der auch nur da drinne ist, damit sie dann nach ihrer Begegnung mit den Geistern genau diese Geisterjäger auch anrufen kann oder besuchen kann. Also diese, ich sag mal so, Stellschrauben vom Drehbuch, die sind zu jeder Zeit spürbar.
Ja,
Also der
also
ist so.
ich muss auch sagen, beim Gucken ist mir genau bewusst, was die jetzt wollen. Und also mir ist das auf der, also dieses Etablieren und sowas ist mir genau bewusst gewesen beim Film, weil man es richtig merkt. Ich finde es sogar ziemlich gedrängt, weil man gar nicht so richtig Zeit hat. Also man merkt so richtig, okay, jetzt muss das etabliert werden, jetzt muss das erklärt werden und jetzt passiert das, damit wir wissen, dass die halt Geistjäger sind oder dieser Werbespot zum Beispiel, der zeigt jetzt auch, die sind auf die nächste Ebene gerückt, weil ich glaube, vorher sind die ja bloß kurz in die Feuerwache eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob die Sekretärin da schon vorher hatten. Und so ein Werbespot ist ja eigentlich was, das ist ja nicht nur Next Step, das ist ja eigentlich was, da kann man davon ausgehen, dass eigentlich 3 Wochen Planung dazwischen liegen müssten. Das zeigt also, da das wird alles relativ gedrängt gemacht, glaube ich. Denn ich merke da ja, was die etablieren wollen. Ich finde, es funktioniert nicht.
Es fühlt sich ein bisschen so, als wäre ich hier mit dem Holzhammer beworfen.
Ja.
So fühlt sich das alles auch ein bisschen an. Und dann haben wir auch ganz viele Wechsel zwischen diesen ganzen Set-Pieces, wie wir es schon am Anfang gesagt haben. Also diese Wohnung von Dana Barrett, also ich finde die ja auch ganz furchtbar. Man sieht halt auch, dass es wohl Studio ist. Da ist irgendwie so ganz viel, was sich so seriell, wie ich schon sagte, so auch anfühlt und dann mit diesen ganzen Story, also da wird der Film spätestens ab dem Moment wird er für mich dann so, da verlässt er mich ganz, 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 ganz langsam. Weil jetzt wird ganz knallhart hin und her geschnitten und wir müssen jetzt einfach hinnehmen, das sind jetzt Geisterjäger. Die haben jetzt ihre eigenen Klamotten, die haben ihr eigenes Auto, die haben ihre eigenen Namen, die haben dieses markante Geisterjäger-Symbol. Mhm. Das müssen wir jetzt halt hinnehmen.
Ja, also, genau. Also irgendwie ist, man kommt nicht dazu, mitzufühlen, also so richtig reinzurutschen.
Sondern genau, ist einfach, wir machen die...
Ja, bitte?
Das ist keine richtige Origin-Story, also schon, es ist eine Origin-Story, aber die ist nicht so ausformuliert. Die brauchen sozusagen so ein bisschen Origin für den Anfang, um das für uns als Zuschauer so ein bisschen so klar zu machen. Und vielleicht hier eine Anekdote oder ein Einwurf. Ursprünglich war das Skript ja mal geplant, dass das in der Zukunft spielt und die Geisterjäger sind schon etabliert. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich irgendwie ein bisschen spannender gefunden, wenn die schon etabliert sind.
So ein bisschen à la Steven Spielberg zum Beispiel, das war auch noch andere, die das eben so machen, so dieses, man fängt mitten im Film an, oder auch George Lucas mit Star Wars Episode 4, der nicht mit Episode 1 angefangen hat, sondern mit Episode 4. Und du merkst, das läuft alles schon und du musst jetzt einfach, du wirst nicht mit Holzhammern beworfen, sondern du musst einfach, es wird einfach die Story erzählt und nebenbei sehr relativ subtil eben irgendwie musst du sie einfach erfassen und es wird nicht so, jetzt kommt das und das und das und damit sind die dann entstanden, sondern es ist einfach schon da. Wäre viel besser gewesen, glaube ich.
Ich bin auch so ein Fan von, die besten Origin-Stories sind die, die selber gar nicht wissen, dass sie eine Origin-Story sind, zum Beispiel. Also mir fällt da ein, was hier M. Night Shyamalan gemacht hat, mit hier, dieser ganzen Split-Trilogie, dass der dann einfach Unbreakable einfach mal als Origin-Story sozusagen halt im Nachhinein sozusagen geretconnt hat. Das finde ich mega. Das ist so stark. Also da sind so viele coole Sachen drin, dass er das dann irgendwann aufgreifen würde. Mhm. Und hier merkst du halt einfach so, die haben das einfach vorne ran geklatscht. Das sind so ungefähr 10, 15 Minuten. Und es hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber ich glaube, die Zeit hatten sie gar nicht, weil sie das ja für das andere brauchten. Der Film sollte ungefähr so knapp an die 120 Minuten gehen, damit man den oft im Kino wiederholen kann. Und dann ist man ja da mehr oder weniger ja schon eingeschränkt.
Ja, und das ist vielleicht einer der Punkte, warum der Film dann nicht funktioniert, weil es am Anfang lassen sie sich ja die Zeit und danach, also mit dieser Bibliotheksszene, das ist ja schön so. Mhm. Also bis dahin kann man noch irgendwie gut folgen und dann ist es einfach irgendwie lasch.
Genau, und vor allen Dingen, es wird dann auch ein kleines bisschen verworren. Also ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen, aber da geht es ja dann sozusagen, also Gosa soll zurückkommen, ist ein sumerischer Übergott, der von den Hethitern angebetet worden ist. Und damit der zurückkommen kann, muss der Schlüsselmeister und der Torwächter gemeinsam nochmal was machen. Ja,
rummachen und, wahrscheinlich, aber
und das sind irgendwelche komische Dämonenhunde, die irgendwelche Menschen jagen, die sich dann wieder in Dämonenhunde irgendwann verwandeln, um dann den zu holen. Und dann muss aber irgendein Reisender noch ankommen, dass dann der Gosa ist. Und ach du meine Güte, das sind so viele Sachen drin, die ich da, also das fällt mir jetzt beim Recap, also mir fällt es wirklich echt schwer, das jetzt wieder zusammenzubekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass es dem Film selber egal ist. Da will uns es gar nicht so gut erklären, weil das ist jetzt nur noch Effekt. Jetzt kommen ganz, 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 ganz viele Effekte und mittendrin zum Ablenken noch William Atherthorn. Und das ist nicht nur zum Ablenken, sondern William Atherthorn sorgt ja auch für ein auslösendes Moment, dass er dann alle Geister, die ja schon mal rausgekommen sind, jetzt gemeinsam ausbrechen können und damit wahrscheinlich das Zeichen lostreten, dass jetzt der Reisende kommen kann. Irgendwie so merge ich mir das zurecht.
Ja, genau. Die Story läuft einfach irgendwie auf dem Finale los, wo es möglichst viel Action und Effekte kommen sollen, die die Kinobesucher in die Sessel drücken, die Pärchen in Autos, Kinos vom Knutschen abhalten. Einfach dafür sorgen, dass die Leute richtig Spaß haben an dem Film und nicht großartig nachdenken. Also darauf arbeitet es einfach hinaus. So ein Spektakel, ohne groß irgendwie sich Kopf zu machen, ob das eine sinnvolle ein sinnvoller Mythos ist, der da erzählt wird.
Genau, also was bei mir jetzt wirklich so hängen bleibt, so vom Drehbuch halt, das ist eine relativ einfache, wild zusammengewürfelte Story, die ganz viele Schauwerte ebnet, aber selber keine dramaturgischen Highlights bietet, also so gar nicht. Das wird mir alles vorgekaut. Ich gehe mit keinem Charakter mit oder fühle irgendwas mit denen. Das ist mir alles, wird mir alles vorgesetzt. Also ich kann, ich finde Sigourney Weaver absolut unsympathisch und ich mag die Frau, aber die ist so unsympathisch. Ich sag mal, das Dreiergespann, obwohl es ja eigentlich dann zum Schluss ja auch vier sind, das ist so für mich das Einzige, was funktioniert. Und da ist das meiste sogar noch improvisiert. Also das ist eine Bühne für diese drei Leute, die ja auch, wovon zwei ja auch das Drehbuch mitgeschrieben haben. Und also das Drehbuch ist wirklich echt so, mein riesengroßer Kritikpunkt an dem gesamten Film. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Also es nimmt mich nirgendwo richtig gefangen. Und es mutet mir auch nichts zu, also es traut mir nichts zu. Also ich habe hier nichts zum Mitdenken.
Zum Nachdenken, tun. Genau, Mitdenken, reinfühlen, du kriegst alles vorgesetzt und ja, das mit haben wir vielleicht die Hauptantwort auch schon gefunden.
Ich denke auch, dass er das ist.
Weil, wie gesagt, ich habe ja einfach gesagt, man guckt den Film und eigentlich denkt man, der sieht doch gut aus. Und die Leute agieren auch ganz okay vor der Kamera. Das kann man nicht sagen, die spielen hölzern oder sowas oder bringen das nicht rüber, was sie rüberbringen wollen. Aber irgendwie wirkt's nicht. Dann macht das Drehbuch, das dann wohl scheiße ist, richtig Sinn. Und das ist dann interessant, weil Dan Aykroyd, irgendwie hatte ich den bisher im Kopf so als so eine Art Mastermind.
Und jetzt ist mal ein Zeitpunkt für eine steile These. Es wurde ja viel drüber geredet, und zwar über Style over Substance. Das wird gerne Ridley Scott zugeschoben. Ich finde, dass dieses Prädikat Style over Substance, sofern es das dann auch tatsächlich auch gibt, passt perfekt zu diesem Film.
Ja.
Dieser gesamte Film ist tatsächlich auf die Ästhetik, die Effekte und vor allen Dingen auf das zusätzliche, das Merchandise ist der sozusagen ausgelegt, mit allem drum und dran, von vorne bis hinten, inklusive Musik. Es geht tatsächlich nur um das Image, um den Style, aber niemals um den Inhalt. Der ist egal.
Okay, genau. Und da würde ich sagen, also Style over Substance würde ich, kann man, glaube ich, zweimal vergeben. Ich denke bei, wenn ich jetzt an Alien zum Beispiel denke, von Ridley Scott oder an Begierde von Tony Scott, da ist das ja nicht nachteilig gemeint, sondern da kann man sagen, Style over Substance im Sinne, ich schrumpfe die Substanz zusammen und packe davon nicht so viel rein und lasse dafür den Stil, das bisschen Substanz, wälze ich mich dann im Stil, um die Substanz wirken zu lassen, zu verstärken. Und also es ist nicht schlimm, also weißt du, sondern ich stampfe halt die Substanz ein, aber habe dafür einen guten Film. Und bei Ghostbusters ist es im negativen Sinne, dass die Substanz wirklich egal ist. Die ist einfach nur Aufhänger.
Da müssen wir ganz kurz mal uns unterhalten über was ist denn eigentlich Substanz? Ich finde zum Beispiel bei dem Beispiel Begierde ist es ja halt auch so, dass der eine relativ einfache Geschichte sehr bebildert und sehr ausführlich aufbereitet. Das heißt also, er findet lange Einstellungen. Also der Film, der hätte erzählt werden können in meinetwegen 70 Minuten. Er entschließt sich aber, dass der Film 110 Minuten geht. Und er wirkt natürlich auch sehr lang und sehr aufgebläht. Aber diese Bilder wiederum selber, die haben eine ganz andere Schlagkraft. Die wirken auf mich ganz anders ein. Genau. Während gegen dieser Film hier zum Beispiel sich gar keine Zeit und Mühe gibt, hier irgendwas aufzubauen. Ja, also selbst Ridley Scott ist sich bewusst, ich möchte am Anfang von Alien oder von Blade Runner diese Welt etablieren und das braucht seine Zeit. Ja. Deswegen gehen die Filme auch so lange, wie sie da eben halt auch gehen, beziehungsweise muss ich dann zum Beispiel bei der Jagd vom Ehen da ein bisschen was rauskürzen, aber die sind sich bewusst, wir brauchen das dann eben halt auch. Die finden auch andere Bilder. Hier genau. ist mir ganz klar, hier geht's in diesem Film nur um drei Typen und ihr Ego und die Effekte, mit denen das Ganze nochmal aufgewertet wird. Also so wirklich komplett auf Schauwert abgezielt. Und das Ding ist halt, was ist denn jetzt hier die Substanz? Was steht dem dahinter außer Ego und Effekte? Was will denn die Story uns mitgeben?
Genau. Deswegen meine ich ja, also da bei Ghostbusters so, die Substanz ist egal. Die Substanz wäre eben gewesen, der Aufbau einer der Ghostbusters-Agentur oder eben, dass die Mythologie hinter diesem Gosa, dass die schlüssig ist und einem nahegebracht wird. Das wäre die Substanz gewesen und Ghostbusters sagt, scheiß ich drauf. Das ist jetzt nur ein grober Aufhänger und da baue ich jetzt den Stil drum rum. Und jetzt die Positivbeispiele, die wir gebracht haben, die gehen mit ihrer Substanz sorgfältig um und unterstreichen die Substanz durch ihren Stil und blähen vielleicht die Substanz auf, aber die respektieren ihre Substanz und versuchen, die schlüssig zu halten oder dann eben an den Punkten, wo eben einfach lieber nichts zu sagen, als was Falsches zu sagen. Ne? Lieber dann leerstellen zu lassen und um dafür trotzdem, dass dich nicht durch zu krasse Logiklöcher, also in der Action verzeiht man Logiklöcher ja gern mal, also ich zumindest, aber zumindest in der Substanz eben, also in dem, was dahinter steht, in dem Gedankenbeute, da klarzustellen, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, da gehen wir pfleglich um und der Stil soll diese Substanz bedienen. Nur, dass uns der Stil wichtiger ist, als dass wir jetzt jede Menge reinpacken und wir halten die Substanz klein. Also das baue ich jetzt mal die These auf, dass es zwei unterschiedlichen Formen von Style over Substance geht und das die von Ridley Scott, von den Scott-Brüdern, ist die schöne Form, die halt einfach die Ästhetik gegenüber einer krassen Story mit Tiefe bevorzugt und Ghostbusters ist das schlechte Beispiel von, ja, wir haben jetzt hier irgendwas und wichtiger ist, dass da die Darsteller ihre Gags anbringen können, die leider ja nicht mehr richtig zünden in Ghostbusters und dass die Effektschmiede was zu tun hat.
Ich tue mich trotzdem mit dem Begriff Style over Substance auch wirklich schwer, weil das ist A, negativ konnotiert und das sagt auch überhaupt nichts auch über einen Film aus. Und ich finde, das ist so ein Prädikat, das braucht's eigentlich nicht. Also finde ich zumindest halt. Ich kann es zwar verstehen, einordnen, aber ich möchte es ungern gebrauchen. Und wenn ich es gebrauchen würde, dann wäre das hier, Ghostbusters, eigentlich tatsächlich der perfekte Film. Oder aber, und das ist ein anderer großer Punkt, über den wir heute noch sprechen wollen, das Ganze ist ein AAA-Blockbuster, ein Sommer-Blockbuster. Das ist ein Prototyp für das, was wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren im Kino zu sehen bekommen haben, nämlich für das Comic-Verfilmung, die Marvels, die Avengers, die DC-Comic-Verfilmung, alles Mögliche, das, was wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben, das ist der Prototyp. Dieser Film, Ghostbusters, ist der Prototyp genau dafür. Wenn der große Sommerblockbuster von 75, Jaws, als der gilt, als der Prototyp für einen Blockbuster.
Ja, ist eher derjenige, der ist das. Also ist ja nicht der Brot, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und genau das, die Origin-Story ist ja, um das dem Zuhörer nochmal zu sagen, ist ja, dass da quasi, jetzt wollte ich was Falsches sagen. Entschuldigung, dass ich dazwischen gehauen habe.
Und dieser Film legt eine ganz andere Messlatte, der sagt, wir gehen jetzt hier auf Schauwerte. Also das, was ich jetzt gerade sozusagen so lange ausgeführt habe, wir legen jetzt hier alles auf die Schauwerte. Wir wollen den Film auch künstlich aufblähen. Also dieses, die Story ist wichtig bei Star Wars. Weiß jeder, was da passiert. Es geht um den Aufstieg und Fall von Darth Vader, wenn du es runterbrichst halt. Das ist die Saga dahinter. Was ist die Saga von Ghostbusters? Nichts, gar nichts. Und hier wissen wir einfach nur, wir haben markige Typen, wir haben Egos, wir haben was wir vermarkten können, womit wir vor allen Dingen ein junges Publikum und auch ein mittelaltes Publikum erreichen können. Das heißt also eine große Zielgruppe, wissen, wie wir Zeug verkaufen können. Und das ist dieser Film eigentlich. Dieser Film ist eigentlich, wenn man es so will, auch wenn es eine coole Idee von drei Typen ist, das ist komplettes Marketing. Das ist eine riesengroße Maschine. Und das ist der Grund, warum man auch wahrscheinlich von einer Traumfabrik redet, warum Film auch so Das soll sozusagen wie so ein Märchenort sein, wie so ein Fantasyort. Und das ist ein Tummelplatz hier, Ghostbusters. Wir haben überall Geister, wir haben überall Effekte. Und das will man halt auch gerne sehen. Und das wollte man auch damals gerne sehen. Und ich war auch viel als junger Mann im Kino, um mir genau so eine Sachen anzuschauen. Und das wollte ich halt sehen. Und das ist genau so ein Film. Komm ins Kino, lass dich 2 Stunden einfach mal komplett ablenken, gib uns bitte dein ganzes Geld, erzähl deinen Freunden davon. Im besten Fall kommst du halt nochmal, weil die Effekte so geil waren, weil die Monster so toll waren, weil die Sprüche so magisch waren. Somit wollen wir dich halt bekommen. Also das ist ein ganz anderer Entwurf von Film hier. Also der Film ist hier so ein Gesamt-Marketing-Merchandising-Ding halt. Also Star Wars sozusagen, das Prinzip von Star Wars komplett verstanden und gleich so mit rein konzipiert.
Von Anfang geplant, genau. Während ich jetzt mal George Lucas unterstelle, dass er trotzdem in erster Linie doch seine Saga im Kopf hatte und die geil vermarktet hat, steht hier bei Ghostbusters scheinbar das Merchandising als die Ursprungsidee, diesen Film zu machen.
Da hat aber George Lucas allerdings selber auch schon viele Interviews und Aussagen gebracht, wo er tatsächlich das Gegenteil behauptet von dem, was du sagst. Er hat das auch schon so mit im Hinterkopf gehabt und auch so konzipiert halt, dass man das eben halt vermarkten konnte. Das war mit drinne, denn er selber hat ja damals auch ganz andere Filme gemacht. Also er hat sich ja selber auch als großer als Künstler ja auch gesehen. Also er wollte ja auch gerade mit seinem THX wollte er diesen ersten Film, wollte er eben halt vor allen Dingen auch eine artifizielle und vor allen Dingen künstlich aufgeladene Welt schaffen. Wollte da gerade auch mit American Graffiti ganz andere Bilder schaffen, ganz andere Welten erzählen. Und Star Wars ist ja nichts anderes als, okay, ich mache jetzt einen Film, damit Leute ins Kino kommen, damit ich Geld habe, um dann künstlerisch arbeiten zu können. Was dann daraus passiert, das haben wir dann gesehen. Er sollte sich ja dann als riesengroße Produzent ja dann erst verdient machen. Und
ja, als Blockbuster-Produzent und als Effekt-Spezialist. Aber
genau, und dieser Film hier, um das kurz noch zu Ende zu bringen, und dieser Film hier ist wirklich ganz klassisch sozusagen in the vein und weiß genau, was er da tut und wie er das tun muss.
Das, also der Film jetzt, ja, ich bin jetzt so bei Star Wars, hatte ich echt, also dass George Lucas ein Marketing-Genie auf jeden Fall im Nachhinein betrachtet ist, wusste ich, dass der, ich hatte immer das Gefühl, dass zumindest gerade, wenn ich überlege, mit wie viel wenig Geld die Star Wars 1 machen muss, also den ersten von 77, wie viel die ja da auch improvisieren mussten, hatte ich immer so das Gefühl, dass da trotzdem auch ein bisschen Herzblut an der Story an sich und an der Saga steckt, dass es eben nicht, also dass das Marketing mitgedacht war vielleicht, aber nicht, also und jetzt bei Ghostbusters hat man das Gefühl, dass ich hingesetzt habe, was können wir denn gut vermarkten, wie können wir Kohle kriegen? Also dass das noch mehr Intention war auf jeden Fall und was wir jetzt halt kritisiert haben, alles. Krass, ich hatte den Film so nicht in Erinnerung. Also es war bei mir, das ist jetzt durch unser Gespräch, durch das nochmal schauen, hat sich mir vor allem erstmal nur aufgedrängt, dieses irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist nicht stimmig. Und erst jetzt mit der Reflexion mit dir ist so, dies wird es so auch wird das so klar. Ich persönlich muss sagen, ich habe gerade, wenn ich jetzt an die Marvel-Filme denke, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute sagen, wir wollen Geld verdienen. Wie können wir Geld verdienen? Lass uns einen Film machen. Ja, dann lass uns auch einen Film machen, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Das ist, finde ich, eine absolut legitime Motivation. Und wenn dann gerade wie bei Marvel richtig geile Blockbuster rauskommen, also relativ viele, ein großer Teil der Marvel-Filme sind funktionieren ja einfach auf der Spektakelebene ziemlich gut, dann guck ich mir die halt auch gern an. Und dann, ich meine, ich bin aus dem Alter raus, dass ich mir Actionfiguren, ich glaube, ich habe nie Actionfiguren gehabt, aber dass ich groß auf den zusätzlichen Merch da reinfalle, aber ich gucke mir die Filme gern an und einige habe ich mehrfach gesehen und genieße das Spektakelartige. Und da finde ich es vollkommen okay, dass die aus der Motivation heraus, damit Geld zu verdienen, dass ich Spaß habe, dass sie dann einen Film machen, der auch wirklich Spaß macht, finde ich gut. Bei Ghostbusters jetzt ist es leider offensichtlich nicht ganz so gelungen.
Mhm. Ich würde jetzt einfach mal, wahrscheinlich sind jetzt schon einige, die jetzt hier eingeschaltet haben und sich darauf gefreut haben, dass wir jetzt einfach einen Film aus unserer Jugend hier so abfeiern, gleich mal noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Und zwar, wir haben noch einen Punkt. Und der ist tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mit dieser Sichtung gerade ganz besonders große Probleme hatte. Eben halt, weil ich ihn schon so lange nicht gesehen habe und sich meine Sehgewohnheit in den letzten 10 Jahren deutlich verändert hat und mein Bild. Worauf ich anspiele, ist zum einen die Stereotype, mit dem sich hier der Film hier, der sich hier bedient, und das Frauenbild. Und das ist was, das ich will es ja nicht schönreden. Ich meine, ich bin vor allen Dingen auch bei meiner Mutter und meiner Schwester groß geworden, also mit Frauen groß geworden direkt selber. Es gab kein Machismo in der Familie oder irgendjemanden, der sozusagen sagt, mach mal das und putz mal das oder irgend sowas, und der Vater geht arbeiten und Mama macht schön Haushalt. Sowas gab es ja bei mir gar nicht. Ich bin ja tatsächlich mit einem sehr starken Frauenbild ja auch groß geworden halt auch, und bin auch mit vielen Frauenthemen auch konfrontiert worden, auch schon eher und früher. Trotz alledem ist mir das alles nie so aufgefallen damals. Aber heute ganz besonders. Und ich bin wirklich erschrocken, wie unverhohlen die Frau hier sexualisiert wird, zum einen. Und
Für dumm verkauft.
ansonsten verdummt verkauft wird, an den Rand gestellt wird. Ich würde sagen, einfach so Hilfsarbeit erledigen kann. Und das Ganze wird sogar noch von Bill Murray, wird er sogar auch noch sehr eindrucksvoll sogar noch auf der Tonebene nochmal gegeben. Er sagt, dass es möglich ist, dass eine Frau mit ihren Reputationen auch noch in der Imbissindustrie und anderswo noch arbeiten kann. Also ganz klar auch noch diese Stellung sozusagen auch noch unterstreicht halt. Und das. Und wir könnten noch ein Fass aufmachen, gerade weil ich es gesagt habe, Stereotype, dass gerade die Rolle von Ernie Hudson, das hat einfach die schwarze Arbeiter, ist das schon, der schwarze Arbeiter, der unter diesen weißen studierten Leuten sozusagen die Drecksarbeit verrichten darf. Denn das Erste, was er macht, ist sozusagen die Falle sauber machen und dort unten und sowas halt, also ich sag mal so, die Reinigungsarbeit machen kann. Dafür wurde dort eingestellt, der Schwarze. Und das sind so Sachen, die stören mich heute. Ich weiß, dass der Film Kind seiner Zeit ist, dass es in den 80ern dann noch ein bisschen anders aussah. Aber es gab zur damaligen Zeit auch einen anderen Umgang, gerade mit diesen Themen. Und ich habe da wirklich echt Probleme damit heute.
Das, glaube ich, kann man sagen, hätten sie schon besser machen können, und heute fühlt sich's einfach richtig falsch an. Also wie ein Zeitzeugnis, wo man sich sagt, das muss echt nicht sein.
Und da frage, deine Freundin hat es ja nur zum ersten Mal gesehen. Wie hat
Ja,
die
das
denn da
war ja
darauf
ganz
reagiert?
klar auch, dass es so nicht geht. Also es geht ja gleich am Anfang schon so los und geht natürlich nicht. Es macht es sehr unsympathisch. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sieht die meiste Zeit ja nur, sieht man die weißen Männer Geister jagen. So, das ist ja ein Großteil der Film. Und es ist ja nicht so, dass das alle 2 Minuten der Film sexistisch wird, oder dass es da so extrem ist. Man kann den Film ja trotzdem schauen, aber es stößt sauer auf. Und es ist schon ärgerlich, wenn Frauen so am Anfang ja so als Dummchen oder behandelt werden. Ja, da hängt der Film, glaube ich, schon hinterher. Da hätte er auch Vorreiter sein können, war er nicht. Und das macht ihn, das stößt bei dem Film echt nochmal auf und ist ärgerlich.
Na, den Bechdel-Test wird er auf keinen Fall bestehen. Das.
Was für ein
Also,
Test?
ein Bechdel-Test.
Was ist denn der Bechdel-Test? Klär mich auf.
Der Bechdel-Test, das ist eine sehr schöne Hausaufgabe, auch für die, die es nicht kennen halt. Bechdel-Test sagt nichts anderes aus, dass die Frauenrollen, die in dem Film vorkommen, wenn sie etwas sagen, dass das nichts mit Männern zu tun hat, dass es sich um Männer dreht oder irgendwas mit Sex zu tun hat, also dass die Figur sexualisiert wird. Sprich also, dass alles, was sie tut und sagt, losgelöst auch von Männern stattfinden könnte. Ist aber nicht. In diesem ganzen Film geht es bei Sigourney Weaver um das Anwenden von Bill Murray zum Beispiel, oh, das dass er seinen sexuellen Avancen zum Beispiel ausgeliefert ist, ne? Also das heißt ausgeliefert, ja. Aber dass er sich dem wehren muss halt. Dann fährt ein Dämon in sie rein und auf einmal ist sie das Sexmonster schlechthin. Also ja. Das ist auch so ein Ding halt. Wir haben einen weiblichen Geist, der dem Dan Aykroyd hier einbläst. Da haben wir zum Beispiel. Dann haben wir die Sekretärin.
Ja.
Die Sekretärin, die da sitzt, während der Egon Spengler da unterm Tisch da irgendwas doktort, ja. Und sie macht ihm da halt auch Avancen.
Ja.
Und
die dann, na gut, das sind die einzigen richtigen Frauenrollen, oder?
Und dann haben wir eigentlich nur noch am Anfang diese Bibliothekarin. Ja.
Okay,
selbst die wird noch gefragt, ob sie ihre Menstruation hat. also du merkst schon, also das Mädel am Anfang da bei dieser Befragung, wo der Typ da die Elektroschocks bekommt, auch die ist ja das Lustobjekt von Venkman. Also am Ende, und selbst die hier diese Goza da spielt zum Beispiel in diesen engen Klamotten, das ist so, da muss das sozusagen nochmal mit reingedrängt werden. Ich meine, die hätte doch wie eine zerlumpte Baba Yaga aussehen können, weißt du, was ich meine? Aber man hat sich dazu entschlossen, die in hautenge Klamotten halt reinzusetzen, wo sich alles abzeichnet. Auch das ist ja eine bewusste Entscheidung.
Ja, Success. Ich,
ja, genau. Das heißt also, ich unterstelle dem Film hier wirklich so, die niedersten Sehnsüchte und Wünsche, die hier alle reingepackt worden sind, das sind Männerfantasien, das sind weiße Männerfantasien. Und gerade im Jahr 2021, jetzt nach so einer langen Zeit, wo ich den Film nicht gesehen habe, fällt es mir halt ganz besonders auf und es tut halt richtig weh. Mhm. Und das war mal mein Lieblingsfilm. Das ist jetzt nicht so, dass ich den Film jetzt nicht mehr sehen kann. Das ist Quatsch. Weil ich kann schon noch mit einer positiven Note noch enden, aber bevor es dazu kommt, wie siehst du das insgesamt? Ist das bei dir auch so krass oder?
Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich würde den Film nie wieder sehen wollen. Es war nie mein Lieblingsfilm, also so krass war es bei dem Film so, auch nicht, sondern das ist einfach mit Kindheit verbunden, wo man also auf der Ebene ja so und so sowas nicht beurteilt, sondern es einfach hinnimmt und sich eben genau an den Effekten erfreut. Dieses sexualisierte Humor ist natürlich dann eher an die männliche Jugend, an das männliche jugendliche Publikum gerichtet, die natürlich mit Fantasy-Filmen wahrscheinlich, also eher als so das Zielpublikum sind mit einem Fantasy-Film und da das bedienen. Das kann man jetzt halt, es ist nicht so schlimm, furchtbar, dass der Film dass es den Rest quasi unschaubar macht. Es nervt halt. Aber man kriegt ja die Lesart da von Anfang an schon mit und weiß, okay, jetzt wird es so weitergehen und ist dann schnell drauf eingestellt und kann dann eigentlich schon ziemlich schnell am Anfang entscheiden, tue ich mir das den Rest des Films an und versuche den Rest zu genießen? Mhm. Kann ich mit sowas leben, wenn das mal vorkommt im Film oder mache ich aus? Und wenn man sich entscheidet, das zu akzeptieren, ist schon mal eigentlich, ne, da drüber hinwegzuschauen, dann ist es jetzt ja, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass es sich permanent extrem aufdrängt, fand ich. Also das mit dem, also der mit dem schwarzen Mitarbeiter der Ghostbusters, das spielt am Ende ja eine kleine Rolle, das ist eben ärgerlich, aber der kommt gar nicht so viel vor im ersten Teil. Der ist dann einfach irgendwie dabei. Und der Sexismus mit den Frauen, das ist schon echt ärgerlich. Ich werde den Film, also schon alleine deswegen, weil ich ihn jetzt irgendwie insgesamt ja noch nicht mehr so gut finde, wie ich in Erinnerung hatte, ist jetzt eh nicht auf meiner in den nächsten 10 Jahren nochmal schauen Liste, muss ich sagen. Man kann also, wenn man nicht kennt oder nochmal schauen möchte, kann man sich ihn immer noch angucken. Aber das ist schon ein bisschen ärgerlich.
Kommen wir mal zum letzten Punkt und vielleicht auch mal Richtung Fazit. Was tatsächlich an diesem gesamten Film die ganze Zeit und auf Dauer funktioniert, wir hatten es ja schon mehrfach gesagt, ich sprach auch immer viel von Ego, das ist sozusagen dieses Gespann an Ghostbusters. Die drei vor allen Dingen, die funktionieren zusammen wunderbar. Die ergänzen sich. Das ist ein Schlagabtausch. Da ist viel improvisiert worden. Ja, ganz besonders, viele wissen das ja sicherlich schon, dass Bill Murray ist jetzt nicht der einfachste Schauspieler, der auch viel am Set improvisiert. Und das hat er hier auch gemacht. Und sowas muss man halt auch handeln, das muss funktionieren. Man sieht es ihm teilweise an, wann er jetzt gerade wieder improvisiert hat. Und es funktioniert aber trotzdem. Also diese Chemie zwischen diesen drei Leuten, die funktioniert so gut. Und das ist ja auch der Punkt, warum es mir vor allen Dingen damals so gut gefallen hat als junger Mann. Und heute merke ich auch tatsächlich, das ist auch das Einzige, was diesen Film zusammenhält. Genau die drei Leute. Es sind genau die drei. Und das ist was bei diesen ganzen berechtigter Kritik und Sachen, die wir rausgearbeitet haben, kann man dem Film das aber zum Beispiel nicht nehmen, dass genau die drei wunderbar funktionieren und den Film für mich zumindest eine Daseinsberechtigung geben, also den auf jeden Fall auch nochmal irgendwann mal zu sehen, einfach damit ich die drei halt auch wieder sehen kann. In diesem Setting, wobei sie mir im zweiten Teil tatsächlich auch besser gefallen, weil da auch der Ernie Hudson dann auch gleichberechtigt dann noch mit ist. Aber tatsächlich, ja, also die drei sind tatsächlich so für mich so der Hauptverkaufsschlager, also dieser, ne, Verkaufsschlager.
Ja, also ich finde die Grundidee des Films gut und auch wenn der jetzt mich nicht richtig reinreißt, es hat trotzdem Spaß gemacht, den zu sehen. Es hat eben der Sexismus hat da ein bisschen aufgestoßen, so diese Plattenwitze, aber ansonsten war es eben ein Blockbuster-Kino, Film. Die haben ja schon, sag ich mal, die richtigen Knöpfe gedrückt, nur nicht im richtigen Timing, sage ich mal, und nicht in der richtigen Mischung, dass es perfekt funktioniert. Aber trotzdem, es ist ein Effektspektakel und stehe ich trotzdem drauf. Es ist was Fantasy-artiges, also vom Prinzip her mag ich es ja. Es ist halt, es zieht nicht super gut die ganze Zeit rein, aber ich habe den Film über auch nicht da gesessen und gedacht, so, oh Gott, wann hört denn das hier auf? So schlimm war es ja jetzt auch nicht. Es gibt ja einige Momente, die einfach auch irgendwie Spaß machen, die Partyszene und Rick Moranis dazu zu schauen, sich da über den ein bisschen lustig zu machen. Spaß hat der Film trotzdem gemacht. Es bleibt eben nur das Gefühl zurück, dass da irgendwie eben nicht richtig gut war, gerade weil ich das eben erwartet hatte, irgendwie einen reibungslosen, guten Unterhaltungsfilm zu sehen. Und das haben wir analysiert, woran es liegt, dass da der Film nicht mit einem großen, dass man nicht mit einem großen Lächeln heute jetzt im Jahr 2021 aus dem Film rausgeht, sondern mit einem dezenten Lächeln und ein paar Gedanken über das, was sich jetzt verbessert hat im Bild der Frau. Und ich befürchte ein bisschen, dass es Filme immer aktuell immer noch Filme gibt, wo das Frauenbild sich nicht viel gebessert hat. Mir fällt gerade keiner ein. Aber ich hoffe, das hat sich im Allgemeinen auf jeden Fall gebessert.
Also, was wir ja zu beobachten, es gibt ja nur eine große Awareness. Es ist ja nur in aller Munde, es wird auch überall auf der Welt darüber auch gesprochen. Und man merkt ja halt relativ schnell, auch wenn ich die Oscars nicht mögen, ist falsch, aber mir bedeuten sie halt auch nichts. Für mich ist das kein ausschlaggebender Punkt oder beeinflusst mich in irgendeiner Weise, aber man kann zumindest ein großes gesellschaftliches spiegelt schon irgendwo da drinnen sehen. Und man merkt eben halt, wenn es so ein Backlash gibt, eben halt auf die Nominierung und eben halt, wenn es dann darum geht, ah, ach, alles klar, hier gibt es sozusagen gar keine Nominierung für die Frau. Warum nicht, ja? Warum denn in den anderen Filmen? Warum ist es zum 20. Mal Meryl Streep oder wer auch immer? Und warum nicht sozusagen die Nebendarstellerin in Independent-Film XY, bis hin zu, gerade wenn es auch, wir hatten es ja auch gerade hier in dem Film, wenn es um Stereotype, beziehungsweise gerade wenn es um People of Color geht, da kriegt man sozusagen immer schon was mit und da sehe ich schon, dass sich was verändert hat. Oder wir schauen einfach mal Richtung Frankreich zum Beispiel, da gab es jetzt in Cannes zum Beispiel der beste Film, Titan ist es geworden, die Regisseurin, die zum Beispiel auch Raw gemacht hat. Und das ist für mich, da geht es um starke Frauencharaktere, beziehungsweise auch, wo Geschlecht keine Rolle spielt, also mal schon ein bisschen weiter ist, also wo man auch vom klassischen Geschlechterdenken und auch erstmal wegkommt, einfach sagt, okay, man kann so viel mehr machen, ja, außer in diesen eingeengten Bahnen zu denken. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin. Je nachdem natürlich, welche Regierung wir in den nächsten Jahren wählen, gibt es mal wieder einen Schritt zurück oder wir machen mal wieder zwei Schritte nach vorne.
Ja.
Bleibt alles abzuwarten. Das ist jetzt hier alles Kaffeesatzleserei, aber nicht aufgrund von Ghostbusters. Ich finde, er hat damals eine ganze Menge falsch gemacht. Man kann mich dem da, was du gesagt hast, wirklich auch nur anschließen und nochmal, ja, es ist schon teilweise wie so ein Autounfall, da musst du da hinschauen.
Also
kann ich dem Film, was?
Genau, also jetzt, aus jetziger Sicht, damals haben wir es eben nicht so empfunden, aber aus jetziger Sicht ist es nicht mehr so einfach anzuschauen. Entschuldigung.
Kein Problem. Wir machen meistens ja zum Schluss immer so diese Empfehlung oder Nicht-Empfehlung und hier ist es wirklich auch so, für die, die den Film wirklich nicht gesehen haben, ihr verpasst nichts. Ihr könnt euch auch einen Marvel-Film stattdessen anschauen. Also hier gibt es nichts, was ihr verpasst, außer ihr seid euch darüber bewusst und wollt euch das mal genau anschauen. Dann schaut es euch genau aus dem Grund an. Oder schaut es euch einfach an, um rauszufinden, was ist hier noch alles schiefgelaufen. Analysiert das Ganze halt einfach und hinterfragt das kritisch. Aus diesen Punkten heraus würde ich sagen, ja, do it. Aber einfach so, wer Lust auf Stumpf ist Trumpf und Effektkino hat, der kann sich das natürlich auch ganz gerne anschauen. Aber dafür gibt es heutzutage Filme, die, sagen wir so, auf einem technisch höheren Niveau ist, obwohl das jetzt damals nicht schlecht war. Aber was ich damit sagen will, der Film ist austauschbar mit anderen Sachen, die gerade aktuell produziert werden. Und
ja, es gibt ja noch einen anderen Grund. Es gibt ja einen neueren Ghostbusters-Film, der nicht so gut war. Also irgendwie haben es die Ghostbusters-Filme nicht so mit Qualität. Und ich glaube, es soll ja noch einer ist in Planung.
Mhm.
Und
den macht aber, glaube ich, der Sohn von
Reitman. Jason Reitman, genau. Und allein dadurch, dass die Ghostbusters halt aktuell bleiben, wird es immer einen Anlass geben zu sagen, für Menschen, wenn die sich an den neuen Film interessiert sind, guckt man sich dann, erhöht das auch die Zahl der Leute, die sich die alten nochmal angucken wollen. Und ich würde jetzt nicht sagen, guckt den nicht an. Also der ist jetzt nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass aus meiner Sicht, dass man sich bei dem Film extrem langweilt oder irgendwie nur vom Kopf gestoßen wird, wenn man halt klar sagt, das ist ein Blockbuster-Film, der unterhalten möchte, dann macht er das nicht richtig gut, aber er macht es auch nicht schlecht. Man wird trotzdem unterhalten, finde ich, und muss sich nicht unbedingt durchquälen, insofern man die Sichtweise, die gesellschaftliche Sichtweise akzeptieren kann für die Dauer des Films.
Hm, ja.
Ist jetzt eher mein Fazit. Also ich würde jetzt sagen, ihr müsst ihn nicht sehen, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, den zu sehen.
Das habe ich auch nicht sagen wollen, aber es gibt halt tatsächlich keinen wirklich triftigen Grund zu sagen, oh ja, das ist eine längst vergessene Perle der 80er.
Nee, um Gottes Willen.
Das meine ich eben halt, dem ist ja gar nicht so. Der Film ist tatsächlich beliebig und austauschbar mit anderen aktuellen Produktionen. Wie gesagt, ja. Halt Vorreiterrolle hat mir schon rausgearbeitet und von daher nur eine eingeschränkte Empfehlung, vielleicht um so ein bisschen so den Zeitgeist rauszulesen. Und für die, die den Film aber in- und auswendig kennen und das gar nicht so sehen, vielleicht nochmal einen Grund, sich den Film nochmal aus mit ein paar anderen Augen auch anzuschauen. Das wäre vielleicht auch mal
was. Er hat auf jeden Fall einen gesellschaftlich großen Impact gehabt, dass die Ghostbusters sind und waren halt ganz viel präsent. Das Thema, die Trickfilmserie. Dings, ich meine, ich war ja mal vor ein paar Jahren in New York und bin an dem Gebäude auch vorbeigelaufen. Ich hatte die Ghostbusters gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe das die Feuerwache gesehen und dachte, oh, ist es das? Es ist einfach, das sind ikonische Bilder, die wurden trotzdem geschaffen, so zwei, drei mit dem Marshmallow-Mann und der Feuerwache zum Beispiel und dem Slimer. Da sind schon Bilder, die sich auf jeden Fall in die Kultur eingebrannt haben. Viel mehr als manche andere Filme. Und
Das auf jeden Fall. Wir hatten es zwar in unseren Notizen nochmal drin, dass New York hier auch noch eine weitere Hauptrolle noch mitspielt, die auch prominent halt mit in Szene gesetzt wird, was auch im zweiten Teil ja auch passiert. Aber Ich glaube, wir haben den Fokus heute auch schon richtig gelenkt, eben halt auf das tatsächlich wirklich offensichtlich ein wichtiges Thema. Wir haben auch Ivan Reitman, haben wir auch komplett heute mal unter den Teppich gekehrt. Aber wir werden bestimmt irgendwann nochmal eine Möglichkeit finden, uns nochmal über Ivan Reitman zu unterhalten. Und wenn es auch nur ein Cronenberg-Film ist, denn es gab irgendwann mal auch eine Kollaboration zwischen Cronenberg und Reitman. Vielleicht wird das ja mal eine coole
Okay,
Gelegenheit.
welcher Film ist das? Lass mich hier nicht kalten stehen.
Das müsste sogar Shivers
Schimmers,
sein.
okay.
Shivers, den habe ich da, den kann ich dir auch ausleihen. Parasitenmörder, genau, Shivers.
Der Parasitenmörder, dann haben wir das mal im Hinterkopf.
Wunderbar. Fred, war heute mal ein anderes Gespräch, aber hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und gefallen.
Ebenso. Ich
Und
hätte nicht gedacht, dass wir so lang über Ghostbusters sprechen, vor allem. Ich dachte,
da
das
gab es
gibt ja
heute
gar
ein
nicht
bisschen
her.
was.
Nicht schlecht.
Wunderbar. Fred, dann freue ich mich schon auf das nächste Gespräch zwischen uns. Der Film, den haben wir uns schon ausgesucht. Wir gehen diesmal in die 90er zurück und diesmal sprechen wir über eine Regisseurin und ihren Film. Fred, über welchen Film werden wir denn sprechen?
Strange Days. Ich kenne den Film noch nicht, bin gespannt, ihn zu sehen, von Kathryn Bigelow. Und von ihr habe ich, glaube ich, also ich bin da noch nicht in der Materie drin, war diese eine sie macht doch, er hat öfter mal, glaube ich, so ein bisschen mit Kriegssujet gearbeitet. Und da hatte ich letztens, da muss ich leider mal kurz ein bisschen nachschauen nebenbei. Also du kannst ein paar Filmtitel von ihr außer Strange Days noch nennen.
Na, sie hat eine ganze Menge an Filmen gemacht, die vor allem auch sehr bekannt sind. Also jetzt Near Dark,
Genau, ich hatte einen
der
neueren, der
Vampirfilm.
glaube ich auch Oscar nominiert war, wo wir gerade so über die Oscars gerantet hatten.
Oder im Deutschen zum Beispiel hier Gefährliche Brandung,
Ach,
Point Blank.
genau, Hurt Locker habe ich geschaut. Hurt Locker, Tödliches Kommando. Den fand ich auch ziemlich gut gelungen. Zero Dark 30 hab ich angefangen und Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze und Keanu Reeves war von ihr.
Genau.
Schöner Film. Den könnte ich auch mal wieder schauen.
Genau. Achtung, ganz, ganz für alle Zuhörer, ich habe den Film noch nie gesehen. Noch nie.
Nein, wieso?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe irgendwann die ersten 10 Minuten gesehen. Wahrscheinlich lag es daran, ich habe den Film mal aufgenommen und ich kann mich noch entsinnen, ich hatte die ersten 10 Minuten davon und danach wurde das dann alles Bandsalat. Das war einfach nur noch ein Schnee. Und irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, aber das ist nochmal eine schöne Sache,
Point Break.
den.
Ach, das fände ich ganz, ich meine, ich habe den auch, ich glaube, ich habe den halt in 90er oder Anfang 2000er höchstens zweimal gesehen, aber ich weiß noch, dass der mir richtig Spaß gemacht hat, ein richtig schöner Thriller war, den man einfach gut geschaut hat. Also können wir uns ja dann für Strange Days aufheben, da nochmal Empfehlungen rauszugeben. Oder vielleicht hast du ja bis dahin auch Gefährliche Brandung noch geschaut.
Wunderbar. Fred, dann freue
Jo.
ich mich aufs nächste Gespräch.
Ebenso.
Und ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Wir freuen
Jo.
uns sehr, sehr, sehr über eine Bewertung, vor allen Dingen bei iTunes. Da ist tatsächlich relativ wenig passiert, besser gesagt gar nichts passiert. Wenn ihr Lob, Kritik und irgendwelche Wünsche habt, haut's uns einfach in die Kommentare, in Social Media, beziehungsweise schreibt uns eine Mail. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ciao.
Wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.